Heute haben wir zu Gast Dr. Mario Winkelhaus. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Bernhard.
Sehr gerne. Du bist Executive Vice President für Strategie und Digitalisierung im Geschäftsbereich Lifecycle Solutions bei Forvia Heller.
Das ist richtig. Langer Name, macht viel Spaß.
Viele Aufgaben.
Viele Aufgaben.
So, und
viele
Aufgaben,
mir wird nicht langweilig.
Dann gehen wir heute rein. Wir reden über die Automobilzuliefererindustrie.
Genau.
Und da im Konkret eben deine Bereiche, die haben wir gerade schon so ganz, ganz, ganz kurz mal angeschnitten. Strategie, Digitalisierung, da hängt natürlich ganz, ganz viel dran. Du bist da so richtig, also im Zentrum vieler Themen, die jetzt viele angehen da draußen. Die treibst du voran, Transformation auf vielen richtig. Ebenen. Und lass uns da mal so direkt einsteigen. Was ist aus deiner Sicht denn gerade die wichtigste Aufgabe? Das ist natürlich eine harte Frage, weil du viele Aufgaben hast. Aber was würdest du sagen, so, wenn ich dich jetzt kennenlernen würde und nur du ein paar Sekunden hast, typische Elevator-Pitch-mäßig, so, was ist deine wichtigste Aufgabe?
Die wichtigste Aufgabe ist tatsächlich, in der Automobilindustrie gerade die Transformation voranzutreiben. Voranzutreiben heißt für uns, wir sind von vielen, vielen externen Faktoren bewegt, die auch dafür sorgen, dass wir uns unglaublich schnell gerade anpassen müssen. Und Digitalisierung ist ein Riesenthema davon. Und dem müssen wir uns stellen, um auch in 5 Jahren noch da zu sein, wettbewerbsfähig zu sein und dementsprechend das Spiel zu gewinnen da draußen und weitere Marktanteile für uns hier als Heller Forvia zu gewinnen. Mhm.
Okay, und Digitalisierung heißt natürlich auch Daten und KI und all die Themen, die uns hier mit Data Plug natürlich bewegen. Und dann Transformationen heißt, da gibt es noch viele andere Themen. Ich glaube auch, dass wir da heute drauf zu sprechen kommen können. Erzähl mal noch mal ganz kurz zum Namen. Also man kann das erahnen, wenn man jetzt die Company nicht kennt. Es ist ein Konzern.
Absolut.
Ne? Ist börsennotiert, ist groß, logischerweise entsprechend.
Ja.
Und da gab es auch eine Geschichte dahinter. Kannst du da mal so ein paar Punkte uns mitgeben?
Sehr gern. Und Heller ist ein Unternehmen, die Marke ist auch sehr bekannt. Mancher kennt sie noch von so den Rallye-Scheinwerfern da draußen, damals am alten Auto. Da hat die Marke sehr viel Bekanntheit damals gewonnen. Und es gibt seit 125 Jahren oder mehr als 125 Jahren. Und jetzt sind, wie du schon gerade richtig sagtest, steht auf einmal Forvia Heller. Dort, wir sind vor gut 5 Jahren sind wir vom Konzern Faurecia gekauft worden. Zu 80%. Also wir sind immer noch an der Börse gelistet, sind noch ein eigenständiges Unternehmen, aber die sind der Hauptshareholder und deswegen haben wir eine gemeinsame Dachmarke gebildet, die heißt Forvia. Deswegen heißen wir jetzt Forvia Heller und Heller alleine macht ungefähr 8 Milliarden Euro Umsatz und als Gruppe machen wir mehr als 25 Milliarden Euro Umsatz und mit mehr als 130.000 Mitarbeitern als Forvia-Gruppe sind wir rund um den Globus einer der größten Automobilzulieferer der Welt.
Mhm. Kannst du das? Ich habe sofort gerade so ein Bild im Kopf gesagt.
Ja.
Also gesagt, dass, hey, da kennt man wahrscheinlich.
Ja.
Sprang mir so die Bilder wieder in den Kopf. Stimmt. Ja, das ist wirklich jetzt so spontan so richtig nochmal klar geworden. Ja klar, die Marke so gesehen, die kennt man dann tatsächlich.
Ja.
So, du sitzt in Münster hier auch tatsächlich, aber die meisten deiner Kolleginnen und Kollegen halt nicht.
Ja, das ist korrekt.
Logisch, ne? Okay, hochspannend. Und jetzt ist es so, du hast Zahlen genannt, 25 Milliarden, also wortwörtlich ein sehr großes Rad, absolut, was da gedreht wird. Und du selbst hast wiederum welchen Bereich konkret?
Also wir sind in Summe 6 Geschäftsbereiche, da gibt es Sitze, da gibt es Abgassysteme, da gibt es bei Heller selber sind wir der Lichtbereich, darüber sind wir eigentlich auch bekannt geworden. Mittlerweile ist der Elektronikbereich allerdings der größte, da sieht man schon eine Transformation auch in Richtung Elektronik. Ich persönlich bin verantwortlich für das Thema Strategie und Digitalisierung im Bereich Lifecycle Solutions. Heißt konkret, das sind Spezialanwendungen. Das heißt, wenn man an Traktoren denkt, Trucks denkt, Bagger, das gehört alles damit rein. Darüber hinaus, wenn mal irgendjemand mit seinem Auto typischerweise irgendwo aneckt und braucht einen neuen Scheinwerfer oder Ersatzteile, dann sind wir diejenigen, die dafür sorgen, dass die Ersatzteile dahin kommen. Okay. Darüber hinaus haben wir noch einen ganz spannenden Bereich, auch für das Thema Digitalisierung und Daten, ist der Bereich Werkstattprodukte. Bekannt unter dem Namen Heller Gutmann, haben gerade noch tatsächlich auch einen Award gewonnen für die beste Marke für Werkstattprodukte in Deutschland. Also sind wir super stolz drauf. Und da helfen wir den mehr als 30.000 Werkstätten da draußen, ihre Autos so schnell, wie es irgendwie geht, wieder auf die Straße zu bringen. Und da sind wir extrem erfolgreich mit, basierend auf Daten.
Mhm. Sehr cool. Gerade bei den Scheinwerfern, ich habe im Vorfeld auch so ein paar Sachen gelesen, die ihr eben auf dieser hohen Innovationsstufe hinkriegt, als Technologieführer in Teilen auch. Zum Beispiel diese Scheinwerfer super ganz flach, so dann mit einer entsprechenden Stärke trotzdem ausgestattet, dass du natürlich gar nicht mehr so tief in die Karosserie oder wie ich das jetzt beschreiben würde, bauen müsstest.
Ja.
Das ergibt natürlich neue Möglichkeiten, Flexibilität. Ne?
Absolut. So. Also da geht es halt sehr stark. Lange war es natürlich immer, je heller, desto besser. Ne? Also wenn man noch an diese alten Halogenzeiten zurückgedacht hat, da war man begeistert, wenn man mehr Licht hat. Mhm. Das geht jetzt zunehmend dahin, dass man erstmal mehr Pixel und tatsächlich auch permanent eigentlich mit Fernlicht fahren kann und man kann bis auf einzelne Gesichter ausblenden aus den Personen, sodass sie nicht geblendet werden. Das ist sozusagen der Innovationsgrad, der dahinter steckt. Aber jetzt geht es immer mehr auch über das Thema Design. Ja, und da kommen gerade insbesondere so ganz flache Lichttechnologien zum Einsatz, wo wir halt dem Automobilhersteller ganz, ganz neue Differenzierungsmöglichkeiten bilden. Und das ist echt, echt stark. Das macht dann auch wirklich Spaß, gemeinsam mit den Automobilisten da neue Designs zu entwickeln und so, dass wir da auch gechallenged werden und mal wieder zeigen, dass wir da technologisch ganz vorne sind weltweit.
Ja, gibt es bestimmte Marken, die da komplett bei euch vorne liegen, so gesehen?
Absolut. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Unsere typischen Premium-Hersteller aus Deutschland. Mhm. Das ist definitiv ein unserer Kernkundenbereiche, die sich da auch stark über die beste Technologie differenzieren am Markt als Premium-Hersteller. Und das sind auch die, wenn da aufregende Lichtdesigns kommen, dann sind die sehr häufig auch aus unserer Feder.
Okay, okay. Dann habe ich noch so ein paar andere Produkte. Ich werfe sie dir mal so hin. Vielleicht kannst du sie auch mal kommentieren, von gelesen. Das ist so einmal dieses Thema Eye-Tracking. Also Steuerung der Systeme im Auto, also der sonst Bildschirme per Touch, ist anscheinend auch sehr, sehr viel möglich, statt über Finger eben mit Auge. Mhm. Das habe ich jetzt auch im Vorhinein gelesen als eine Innovation bei euch, Produkt. Dann auch das Thema Radar-Feel. So, das ist auch anscheinend etwas, wo ihr sehr, sehr weit vorne seid.
Ja.
Stand-up habe ich schon reingebracht. Und dann gibt es natürlich noch eine ganz, ganz lange Liste. Mhm. Aber nur mal so das, was man sofort sieht. Vielleicht kannst du das mal kommentieren und auch gerne ergänzen. Mhm. Du hast ja nochmal eigene Bereiche, du hast ja gesagt, Werkstatt und das ist ja nochmal einen eigenen Fokus. Ne?
Gerne, gerne. Also ist natürlich gerade, wie ich gerade schon gesagt habe, der Elektronikbereich. Wir sind mit Licht groß geworden und dann kam auf einmal der Elektronikbereich mit einfachen Elektronikprodukten hinzu. Ja, jetzt sind zunehmend komplexere Produkte, die damit einhergehen, auch die viel mit, nehmen wir jetzt mal Beispiel das Thema Radar, da gibt es dann auch viele Themen im Bereich, welche Technologie setze ich durch, der weiterschauende LiDAR oder der kürzerschauende Radar, dann auf einmal kommt man mit höheren Auflösungen vom Radar und auf einmal wird der Radar wettbewerbsfähig. Das ist ganz spannend, was da auch technologisch passiert und es sind, in Summe ist es tatsächlich nicht so, dass wir über das eine Produkt uns differenzieren, sondern wir haben halt im Elektronikbereich sehr, sehr viele Komponenten, die wirklich in extrem großer Art und Weise verkauft werden. Ne? Und sei es mal, wenn wir jetzt auch mal an Daten denken, eines unserer super Produkte, was wir im Bereich Spezialanwendungen haben, sind intelligente Batteriesensoren, wo wir vom GE-Bereich, das ist schon relativ normal, dass man halt überprüft, wie gesund ist eigentlich eine Batterie, trackt, datenbasiert halt auch schaut, analysiert, ist, wann fällt die eigentlich aus? Und wenn man da an unsere Kernkundengruppen denkt, dann geht es denen nicht darum, wenn man an Lkw-Fahrer oder an damit Spedition oder Baggerfahrer oder ähnliches denkt, dann ist es so, das Ding muss rennen. Ja, das Ding muss funktionieren und unsere Kunden müssen mit den Produkten Geld verdienen. Und so ein intelligenter Batteriesensor, das verkauft sich dann sehr, sehr gut. Ja, da ist Intelligenz mit drin, das kann nicht jeder einfach kopieren und das ist einfach ein starkes Produkt, was dem Kunden hilft.
Ja, und wir merken hier schon tatsächlich, ihr seid tatsächlich auch Gewinner bei vielen der Themen jetzt gerade, die uns so umtreiben. Ne? Also wo ich das jetzt gerade höre, du wirfst Batterie rein, okay, Elektromobilität können wir auch mal nochmal ansprechen. Dann haben wir das Thema logische Digitalisierung, okay, haben wir auch das Thema. Und dann letzten Endes eure Expansionsfantasien und wo ihr schon erfolgreich seid. Also da sind jetzt so viele Themen, wo ich jetzt vermuten würde, dass ihr da in großen Teilen tatsächlich auf der Gewinnerseite so seid, durch das, was ihr tut.
Also super spannend, eine gute Frage. Es ist auch anstrengend erstmal. Auch
man
jetzt
gewinnt nicht das, von allein, ne?
Genau. Dafür, ne? Und das ist sozusagen, es ist und sowohl für die gesamte Company. Ne? Also wenn man jetzt mal die Automobilindustrie so ein bisschen von oben betrachtet, dann gibt es eigentlich drei große Transformationen, die gerade stattfinden. Das eine ist die Transformation in Richtung Digitalisierung, ja, für die ich da auch aktiv mittreibe und mit der wir alle gleichzeitig konfrontiert sind, ist auch nicht branchenspezifisch, sondern da sind wir alle voll drin. Das zweite Thema ist hin zur Elektromobilität, hin zum weg vom Verbrenner. Das ist was, wo wir als Heller sehr, sehr viel Glück oder ein cleveres Portfolio-Management, sagen wir mal so, gemacht haben in der Vergangenheit. 90% unserer Produkte und unserer Umsätze sind eigentlich unabhängig vom Verbrenner. Und,
90%, wow.
Ja, das heißt, Lichtprodukte ist unabhängig. Wir haben kleinere Produkte gehabt, ja, im Elektronikbereich als Beispiel mal Öllevelsensor.
Ja.
Das sind Themen, die verkaufen wir auch immer noch sehr erfolgreich im Aftermarket. So typisches Auto in Deutschland ist 10 bis 11 Jahre alt. Und da wird es natürlich noch gebraucht. Es wird auch noch viele, viele Jahre gebraucht. Aber wenn wir über das neue Seriengeschäft bestimmen, dann ist das natürlich ein Produkt, was immer weniger da ist.
Ja.
Und der Kern unserer Produkte folgt allerdings den Megatrends. Und das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren. Steht das in unserer Strategie festgeschrieben, dass wir den Megatrends da folgen und dementsprechend sind wir da gut aufgestellt. Mhm. Der letzte Transformation, also der dritte Transformationsanker, ist das Thema, was wir auch gerade alle erleben. Wir nennen das der Shift von West to East, das heißt, die chinesischen OEMs haben immer wettbewerbsfähige Produkte, spätestens seit wir auf der Auto Shanghai waren, alle gemeinsam und gesehen haben, dass die chinesische Konkurrenz nicht nur geschlafen hat, also nicht geschlafen hat, sondern wirklich Vollgas gegeben hat in der Zeit.
War schon so ein Schockmoment, ne? Das war ja früher ganz viel auch in der Presse so, wow, okay, da haben wir jetzt ein bisschen verpennt.
Das war sehr beeindruckend, das zu sehen. Und das hat für alle uns alle wirklich einen Aha-Moment bedeutet, dass sie da so Gas gegeben haben in der Zeit. Und das ist beeindruckend, und wir können davon auch viel lernen, ehrlich gesagt.
Heißt das, wirklich noch viele Menschen sind nötig, auch in Werkstätten? Also all das, was du jetzt gerade im Kopf hast eigentlich, ist nur in Teilen durch Robotik abbildbar?
Jetzt in dem konkreten Fall habe ich über die Entwicklungsabteilung gesprochen,
okay.
Für die Entwicklung von Fahrzeugen. Und wenn man dann zum Beispiel mit Corona 3 Jahre China Lockdown nicht vor Ort war und dann sieht man und dann kann man sich vorstellen, dann haben einfach die Kollegen, die haben halt dementsprechend eine Chance genutzt, den Technologieshift hin zu den E-Fahrzeugen. Mhm. Wussten, da müssen wir jetzt nicht gegen die unglaublich gute Technologie, die wir definitiv in Deutschland haben, mit dem Verbrenner, mit den Dieselmotoren. Mhm. Es war wahnsinnig gut, was wir hatten. Da können wir auch sehr, sehr stolz drauf sein. Auf einmal wird das Rennen neu gesetzt. Man steht mit der E-Mobilität neu in den Startlöchern. Mhm. Und dadurch, dass jetzt die Autos von den Architekturen auf einmal, wir nennen das Software-Defined Vehicles werden oder wenn man jetzt mal in die neuesten Studien guckt, wird sogar schon AI-Defined Vehicles genannt, dann sieht man, da geht's wahnsinnig nach vorne und wenn man dann natürlich kein Legacy mitschleppt, dann ist das so, dass es hilft, Gas zu geben und Speed zu geben und dann gepaart mit den Arbeitszeiten, mit der Motivation, mit dem Biss, den man da auch sieht, wirklich überholen und gewinnen zu wollen, das ist spannend. Aber ich bin überzeugt, das können wir auch.
Ich spiele ja damit. Also du warst ja erst vor 3 Wochen dort,
ja, hast
du gerade gesagt. Ihr habt da auch wahrscheinlich entsprechend was aufgebaut, so im weitesten Sinne.
Genau.
Gibt also zusammen Gas. Ihr habt jetzt nicht irgendwie schon da abgebaut, im Gegenteil. Ihr
baut drauf. Gar nicht.
Macht diese Transformation mit.
Was wir tun, das ist auch, was wir bei vielen anderen Konzernen auch in der Industrie sehen, wir wollen halt von einem sehr stark zentralen Konzern, der halt sehr stark von Deutschland aus getrieben wird. Das ist im Kern, bleibt das erhalten, aber wir wollen natürlich international die Stärken von dem nutzen, was international geht.
Mhm.
Ja, wir nennen das auch, China dient als Fitnessstudio für unsere eigenen Prozesse.
Mhm.
Und so sehen wir das. Ja, so sehen wir das, um da dann auch global in Summe wettbewerbsfähig zu sein und zu bleiben und da auch dementsprechend weiterhin zu gewinnen.
Ja, wenn du AI-driven sagst, was ist denn alles so AI-driven?
Im Fahrzeug?
Ja, so, also einerseits das, okay, da haben wir so die Themen Autonomie, okay.
Ja, ja.
Aber so auch in eurem Business, also da habt ihr ja Dinge, die ihr optimiert auch, ne? Das ist natürlich für uns alle, auch die uns jetzt zuschauen und zuhören, hochgradig interessant, weil du kannst Sachen übertragen. Du bist jetzt vielleicht
Gerne.
Ein Finanzunternehmen und kannst trotzdem auch von dir lernen, wie ihr Dinge macht mit KI. Ne? Vielleicht das andere, wir können es ja auch in zwei Teile machen.
Mhm.
So dein Blick auf KI im Auto per se. Ja, was findest du da spannend? Was siehst du? Auch jetzt mit deinem Insider-Wissen, was die Produkte angeht, die ihr produziert. Und dann im zweiten, das sieht mich jetzt wirklich so eine interne Sicht. Wo macht ihr eigentlich jetzt viel mit KI, ne?
Mal
mit dem, wirklich mit dem anderen an.
Ich würde tatsächlich das Ganze mal in zwei Cluster teilen.
Mhm.
Und zwar gibt es einmal KI im Produkt an sich. Und das zweite ist KI in den Prozessen, um dieses Produkt zu erzeugen.
Ja.
Fangen wir mal mit dem KI im Produkt an sich an. Und da spreche ich über ein bisschen konkreter über die Werkstattprodukte, in denen wir da, wo ich auch in der Verantwortung bin für das Thema Technologie. Dort ist es so, dass wir sehr, sehr viel aus den Fehlercodes, also wenn Fehler am Fahrzeug entsteht, dann gibt es eigentlich zwei Sachen, was passiert. Das eine, man typischerweise für die nicht so tief drin sind, wenn man in die Werkstatt kommt, dann wird da so ein Stecker reingesteckt ins Auto und dann sagt man wieder in der Werkstatt gesagt, wir machen jetzt mal eine Diagnose. Typischerweise sagt das Auto einem zwei Sachen. Zum einen gibt es einen sogenannten DTC, einen Defect Trouble Code, also ein Fehlercode wird ausgelesen. Und auf der anderen Seite kann man Parameterwerte von vielen, vielen Sensoren im Auto auslesen. So, und diese beiden Informationen gemeinsam, das ist eigentlich das, was das Auto einem gibt, aber gepaart mit, und da sind wir schon seit 5, 6, 7 Jahren dabei, wir lernen halt, was war dann tatsächlich kaputt an diesem Fahrzeug, um daraus dann unsere KI zu trainieren und zu sagen, wir können nachher der Werkstatt wirklich sagen, basierend auf diesen zwei Parametern, da steht dann Fehlercode XY und Parameter, die Ölpumpe zeigt einen zu hohen Wert, sorgt eigentlich immer dafür, dass der folgende Öldrucksensor kaputt ist. Das können wir nur über KI als Schlüssel dementsprechend voraussagen und generieren dadurch einen echten Kundennutzen. Und das ist echt stark, ja, im Produkt an sich. Und zum Feedback-Loop, wir haben da eine Hotline tatsächlich, da sitzen 90 Techniker, basieren nur in Deutschland hier. Und die telefonieren mit den Werkstätten, jeden Tag über 2000 Anrufe und die nehmen das Feedback von den Werkstätten, hat eigentlich die KI dazu beigetragen, dieses Problem zu lösen, ja oder nein. Und so haben wir kontinuierlich eine Feedback-Schleife drin, um immer besser zu werden in dem, was wir tun.
Okay, das immer so im Produkt.
Genau.
Beispiel, ja.
Verstanden. Zweite ist, der zweite Ast in den Produktionsprozessen. Und da sind wir halt eher in der tatsächlichen Welt drin, dass wir dann halt vorhandene Tools nutzen, um unsere Prozesse zu verbessern. Sei es jetzt im Produktentstehungsprozess, in der Softwareentwicklung, ist es schon gang und gäbe, dass wir natürlich mit GitHub die verschiedensten Modelle dementsprechend nutzen, um das Thema Coding zu unterstützen, um Refactoring von Codes zu machen und so weiter. Das ist mittlerweile schon ziemlich stark der Standard, muss man sagen. Darüber hinaus gibt's, das ist auch einer der schönsten Use Cases in der Entwicklung, Softwareentwicklung sehr stark. Man hat direkt einen riesen Impact.
Ja.
Darüber hinaus im Bereich Verwaltungsprozesse, da ist es so, dass wir sehr stark die Programme und Logiken vom Copilot nutzen und da die Möglichkeiten nutzen, die uns auch dieses Paket mitbringt und da auch sehr, sehr viele in breiter Masse die Mitarbeiter an das Thema KI und Nutzung von KI ranführen.
Wie macht ihr das? Also ist das dann so eine Art eine riesige Compliance-Offensive so im Sinne von, okay, es gibt gewisse Weiterbildungen, Zertifikate und wenn ihr das habt, könnt ihr das machen so? Das muss ja irgendwie gemanagt werden.
Jetzt für den Verwaltungsbereich?
Oder? Genau, so wie du es gerade beschrieben hast, also viele Menschen, die da mitgenommen werden, das heißt mitnehmen, die müssen ja irgendwie einmal Wissen aufbauen, ob das können, dann müssen sie gewisse Tools auch
absolut
nutzen dürfen, die müssen irgendwie getestet, freigeschaltet, da gibt es dann wieder irgendwelche Regeln sozusagen.
Genau.
Ja, und meistens gibt es dann irgendwie noch eine Person, die den oder mehrere, die den Hut auf haben, Abteilungen. Mhm. Das muss ja irgendwie auch in Strukturen gegossen werden, ne?
Absolut, absolut. Bei uns ist es so, jetzt mal für unseren Geschäftsbereich gesprochen, natürlich alle Tools, die wir in irgendeiner Weise benutzen, die werden vorher geprüft durch die IT, die werden freigegeben, da wird sichergestellt, dass die Daten, die reingegeben werden, nicht das Unternehmen verlassen. Das ist definitiv sichergestellt, sodass der Nutzer auch nicht aus Versehen einen Data Leakage in irgendeiner Weise erzeugt. Ja, das ist schon mal das eine, was dadurch sichergestellt ist. Auf der anderen Seite, um KI reinzubringen, habe ich ein super starkes Netzwerk mit den Kollegen aufgebaut. Wir nennen das ein Digital Champion Netzwerk, wo wir für jeden Geschäftsbereich, also Spezialanwendung, Werkstattprodukte und für den Ersatzteilebereich einen Digitalisierungsleiter festgelegt haben, der Digitalisierungsinitiativen treibt, und dann wiederum in jeder Fachfunktion gibt es einen Digital Champion, der dann auch die Themen in den Bereichen klar sagt, wo wollen wir hin, was wollen wir nicht machen, was sind die neuesten Tools, und eigentlich dabei hilft, auch die eigene Konzernkomplexität zu managen und zu sagen, das ist der Weg, wie die Menschen, und die jeden Tag mit diesen Tools arbeiten, tatsächlich einen Mehrwert daraus generieren und nicht nur am Ende des Tages neue Kosten erzeugen, sondern wirklich einen Benefit für die Prozesse bringen.
Mhm. Und hast du aufgebaut?
Das habe ich aufgebaut.
Vorangetrieben. Und wie hast du das gemacht? Also du musst ja irgendwo dann die passenden Menschen finden, auch das wieder in Struktur geben.
Ja, absolut. Also erstmal, wir sind nicht angefangen und haben 20 Leute eingestellt, die jetzt auf einmal das Thema Digitalisierung treiben sollten und wollten, sondern ich habe, als ich vor 3 Jahren in diese Rolle gekommen bin, muss ich erstmal schauen, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten, für Optionen. Und ich bin der festen Überzeugung, und das sieht man auch in vielen unterschiedlichen Unternehmen, mit denen ich spreche, dass so riesige Digitalisierungsabteilungen, die aus dem Boden gestampft werden, nicht der Schlüssel zum Erfolg sind, sondern es geht eher darum, die Fachexperten, die man hat, im Bereich Digitalisierung so hinreichend zu befähigen und dann auch dazu zu bringen, die Bereiche zu digitalisieren. Es wird, in meiner Überzeugung, ist das ein Schlüssel, dass man sehr fähige und willige Leute, und wenn man dann mal, das war tatsächlich nicht schwer, hinzugehen und zu sagen, wer hat denn Bock?
Ja,
wer
die, hat denn, die schon da sind eher.
Die schon da sind, ja.
Okay.
Wer hat Bock, das Thema mit zu treiben? Und da waren sehr, sehr viele, die von alleine aufgezeigt haben und dann auch neben der eigentlichen Arbeitszeit gesagt haben, ich habe Lust, bei Forvia Heller Lifecycle Solutions das Thema Digitalisierung mit voranzutreiben, weil ich einfach das Thema auch faszinierend finde. Wir haben, meine Rolle war das im Grunde genommen, die Eigenmotivation, die Leute schon mit sich bringen, tatsächlich dann mit entsprechenden Budgets auszustatten, mit der Zeit auszustatten, mit dem Netzwerk auszustatten, damit die halt wirklich auch das Momentum auf die Straße bringen können. Und dadurch ist es dann eigentlich relativ gut von angefangen zu fliegen. Und dieses Netzwerk, wir nennen das Digital Champion Netzwerk, das ist mittlerweile Forvia Standard geworden und kommt aber aus der Feder vom Team Lifecycle Solutions.
Okay, mega. Das heißt also wirklich von euch aus expandiert ins gesamte Unternehmenkonzern. Okay, sehr spannend. Von wie vielen Menschen reden wir? Also vom Initial, also gerade so bei euch gestartet, waren das dann, du hast gesagt, einige haben sich gemeldet, waren das dann 10 oder du hast irgendwie eine Zahl 20 auch eben einmal so reingebracht?
Genau, am Anfang war ich ganz alleine.
Ja.
Mario, mach mal das Thema Digitalisierung, wir müssen da was tun. Jetzt sind wir 4 Digital Leader. Zwei teilen sich eine Funktion einfach aus Zeitgründen und darüber hinaus in jeder Fachfunktion. Das heißt, in Summe treiben wir das Thema mit 35 Leuten. Die kriegen permanent Unterstützung, aber wir machen auch zweimal im Jahr, wir nennen das Digital Champions Day, wo wir dann gemeinsam in dem uns auch gegenseitig pitchen, ne? Was haben wir eigentlich für coole Ideen und was gibt's für neueste Entwicklungen? Ja. Und das ist jedes Mal stark. Also man hat natürlich die Leute ausgesucht, ne? Die auch Bock auf dieses Thema haben, aber da kommen jedes Mal wieder so coole Diskussionen auf, neue Ideen, die aufgebracht werden, wo wirklich eine interessante Eigendynamik entsteht. Und das macht dann wirklich Spaß, ne? Wenn man sieht, dass die Leute wirklich die Themen vorantreiben und nicht, weil ich die ganze Zeit schieben muss und sage, du, wir müssen jetzt digitalisieren, sondern wirklich sagen, das macht Spaß. Ja? Ja. Das ist cool, das hilft mir im Alltag und das ist was unglaublich Spaß macht.
Okay, und macht ihr dann so eine Art Monthly oder so? Oder wie reporten? Oder müssen die überhaupt an dich jetzt konkret reporten? Was?
Konkret gibt es alle zwei Wochen haben wir für uns eine Regelroutine. Mhm. Die nennt sich ganz stumpf Fortschritt und Unterstützungsbedarf.
Ja? Ja.
Wo wir gemeinsam besprechen, wo stehen wir gerade, wo braucht es Support, wo stehen wir auch mit den Zielen. Also wir managen das Ganze aus über OKRs auch in den unterschiedlichen Bereichen, um dann auch zu gucken, dass wir sehen, sind wir on track, sind wir nicht on track, wo braucht es Unterstützungsbedarf. Aber fairerweise, das ist nie so, dass sie mich nicht erreichen können, sondern das ist eher so, um wirklich mal ein bisschen strukturellere Themen anzugeben. Ansonsten, wenn die ein Thema haben, Eskalation oder irgendwas braucht Unterstützung, irgendwas hakt einfach, dann rufen die an und weiter geht's. Ja.
Okay, Hammer. Und Lifecycle Solutions hat so insgesamt 1 Milliarde an Budget, kann man sagen. So
Umsatz.
Und 25 hast du gesagt, ursprünglich für den gesamten Konzern. Das ist also schon auch ein, du hast ja offensichtlich einen sehr signifikanten Teil des Gesamtuniversums eures Konzerns unter dir oder in irgendeiner Form.
Da gibt es immer so eine Signifikanzfrage.
Also Hierarchie,
Also eine Milliarde Umsatz von 25. Ne?
Ja.
Der typischerweise ist der Bereich der Entwicklung der Ersatzteile und auch der Spezialanwendung ist der Bereich, der auch profitiert von den OE-Bereichen. Also wir nehmen zum Beispiel Vorentwicklungen und von OE und entwickeln die quasi weiter für unsere Applikationen. Und dadurch sind wir, wenn es darum geht, den Gewinnbeitrag zu leisten, sind wir der profitabelste Bereich und haben dementsprechend auch immer die Aufgabe, dementsprechend auch neue Innovationen für den Konzern mitzutragen.
Ja, okay. Also der profitabelste Bereich wird immer gerne gesehen und gesprochen.
Korrekt.
Das ist schon mal nicht schlecht.
Aber am Ende ziehen wir alle an einem Strang.
Nee, es kommt nicht von alleine.
So, das muss man auch mal wieder sagen. Das ist ja nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern da muss man auch Gas geben.
Absolut. Aber genauso ist es wichtig zu erwähnen, dass wir auch von den Vorentwicklungen, von den Kollegen von Elektronik und Licht Bereich stark abhängig sind. Also wir sind da wirklich ein Team und ziehen gemeinsam an einem Strang, um dann gemeinsam den Konzern erfolgreich zu machen.
Ja, du hast eben die Jahreszahl drei Jahre reingeworfen. Das stimmt aber so ja nicht. Du bist ja schon viel länger eigentlich da. Ne?
Nur ich bin schon viel länger da, ja.
Genau. Hast du schon die 10 voll? Nee, ne?
Das sind acht.
Acht, genau, acht waren es, ja. Genau, und dann hast du dich eben entsprechend reingearbeitet und es kommen auch neue Aufgaben hinzu, ne?
Das ist ganz klar. So, Lifecycle Solutions sagt es ja eigentlich auch schon, wenn man übersetzt, okay, es geht um Lebenszyklus, irgendwie das Auto als Produkt will auch repariert werden, das sind auch Ersatzteile und so, kommt ja die ganze Logik her. Was sind so die Sachen, die da so den größten Teil ausmacht? Also wahrscheinlich sind das die Scheinwerfer so? Oder was ist so, das, was du, wenn wir jetzt einmal ganz gucken, Lifecycle, was ist Lifecycle jetzt mal ganz konkret gesagt?
Ja.
So konkret wie es geht. Also was ist das?
Ich glaube, das Anfassbarste für die Hörer und Zuschauer ist auch, wenn man sich den typischen Werkstattalltag tatsächlich vorstellt. Also der Ersatzteilebereich ist mit gut 600 Millionen der größte Bereich bei uns.
Ja.
Und wenn man sich mal da anschaut, wofür gibt eigentlich die Werkstatt Geld aus?
Ja.
Und wenn man sich an die Werkstatt rein, wofür gebe ich als Person in meinem Auto Geld aus, dann gucken wir halt, was ist das eigentlich? Ja, und dann typischerweise kommt man da an Reifen vorbei, ne? Man kommt an Elektronikprodukten vorbei, man kommt an Bremsen vorbei.
Ja.
Das sind so die typischen Verschleißteile, über die man spricht, aber die werden auch am meisten nachgefragt natürlich, wenn man jetzt mal an Services und so denkt, ne? Alles, was sich verbraucht, wird am meisten nachgefragt. Das sind die größten Bereiche. Darüber hinaus.
Das ist nicht so krass, dass es einen Outlier gibt, also ganz boom, also Nummer eins. Das so ist es nicht.
Nee, jetzt bei uns tatsächlich nicht. Was so andauernd über die Bühne geht, ist das Thema Bremse. Ja, also Bremsenverschleiß. Wir bieten auch Bremsen an und haben da auch echt starke Produkte im Produktportfolio. Und das ist so ein Highrunner. Ne?
Auf der Gewinnerseite, oder? Mit der Elektromobilität, wie ist das da? Also die Beschleunigung ist größer, also wahrscheinlich auch entsprechend die Bremse.
Man kann da mehr bremsen. Natürlich wird aber auch gleichzeitig mehr über die Motorbremse gemacht. Also
Rekuperation.
Ja, das ist nicht so, dass es total
rausspringt. Ja?
Ist ja gar nicht mehr bremsen. Aber wir sind jetzt auch neu und darüber kannte man uns auch nochmal super stark in dem Thermobereich, also Kühlung von Fahrzeugen. Das ist sehr relevant bei Verbrennern. Ja? Jeder kennt es, wenn es auch draußen gerade so heiß ist und der Kühler rennt ohne Ende.
Ja.
Aber auch jetzt in den Elektrofahrzeug-Zeitalter ist das Thema Kühlung von Batterien ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Mhm. Und auch ein Zukunftsthema, wo wir sowohl mit dem Elektronikbereich unterwegs sind, aber auch jetzt im Spareparts-Bereich. Kühlung geht auch immer mal wieder kaputt, wenn mal ein Vogel reinfliegt oder ähnliches, aber auch irgendwas undicht ist. Und da sind wir auch, da haben wir auch einen witzigen Pinguin über KI jetzt tatsächlich generiert, wir nennen das Back to Cool, kommt saugut an. Haben wir jetzt auch einen deutschen Online-Medien Preis für gewonnen für unsere KI-Videos, die wir da erzeugt haben. Cool. Also super stark, da war ich auch super stolz auf das Team. Mhm. Und ja, macht da Laune, da zu gucken, dass man einfach schaut, was brauchen die da in der Werkstatt.
Okay. So, du bist ja ursprünglich Experte, mhm, so für diese Warenlogistik, Warenströme, ja, so dazu so promoviert, ne?
Ja, ja.
Ich nehme mal stark an, dass du das am Anfang gut reinbringen konntest.
Ja.
Warst du da jetzt so rückblickend der Zeit voraus? Also, wenn du dir mal deine Forschung anguckst, mhm, damals.
Ja, ja, ja.
Manchmal hat man ja so bestimmt auch du noch so die Situation, dass das dann doch nochmal irgendwie auf den Tisch, ja, kommt. Kannst du da mal uns das mitgeben? Weil das würde mich wirklich interessieren. Die meisten haben nämlich, die aus der Forschung kommen oder generell Uni, gar keine Verwendung mehr, mal ganz extrem gesagt, für das Wissen. Das ist ein bisschen, ja, zu pauschal gesagt, aber bei dir wird es wahrscheinlich anders gewesen sein, oder?
Das ist super spannend. Tatsächlich wende ich das Wissen, was ich da gewonnen habe, immer noch jeden Tag an. Ja. Okay. Mhm. Aber da ging es insbesondere, ich habe in meiner Dissertation damals ein Vorgehensmodell gebaut und Kern war da eigentlich herauszufinden, wie gehe ich eigentlich strukturiert mit einem komplexen Thema um. Mhm. Und das gilt sowohl für Materialfluss als auch Informationsfluss. Und ich hatte da die Chance auch gleichzeitig in einer bei einer Beratung hier aus Münster bei Leon Partner,
ja,
zu arbeiten. Und das war so schon immer Beratung für Logistik und IT, ja, war schon da das Thema, weil das einfach unglaublich eng miteinander verknüpft. Also Warenfluss funktioniert nicht ohne Informationsfluss. Informationsfluss denkt man automatisch darüber nach, wie kann man das cleverer gestalten, wie kann man das cleverer fließen lassen im Sinne der Information. Und da war man schon voll drin im Game. Und so hat sich das dann auch einfach verfestigt.
Ja, war Heller Gutmann damals dann, ja, Kunde oder wie kam da die...
Nee, das war tatsächlich, ich war eigentlich immer in so einem Dreieck unterwegs zwischen Operations, Strategie und Digitalisierung. Das war immer so mein Thema. Bin dann erstmal in die Beratung gegangen. Es war eine kleinere Supply Chain Beratungsboutique in München, Bacavi hießen die, und da habe ich dann irgendwann auch schon so ein erstes Mini-Paper für Pitches und so geschrieben, wo es um das Thema Digitalisierung ging. Was ist eigentlich unsere Digital Journey, die wir aufziehen wollen? Und das Thema schon mehr unter dem, nicht KI, aber unter dem Thema Digitalisierung bekannt. Mhm. Dann bin ich unter dem Deckmantel auch von Porsche Consulting angesprochen worden, ob ich das Thema nicht bei denen weiterentwickeln wollen würde. Mhm. Hat mega Spaß gemacht bei den Jungs, nochmal was mitgenommen Richtung Team, Motivation, Magenbildung, Wahnsinn, hat Spaß gemacht und wollte dann aber wieder hier zurück in die Region. Mhm. Und das war das, was mich dann nach hierhin gezogen hat, und dann war das eine Einstiegsposition, hat sich damals Logistik, Strategie und Performance Management, und da waren all diese Themen mit drin, und dann bin ich eingestiegen, erste kleine Team Leitung, schon international, ein paar Leute in Deutschland, ein paar Leute in Rumänien. Mhm. War super cool, ein cooler Einstieg, und und dann ging es eigentlich so im Konzern dementsprechend weiter.
Mhm. International hast du gerade reingebracht. Wir sind schon durchaus auch getrieben, Deutschland, Europa nach vorne zu bringen, mhm, gemeinsam. Das treibt, mhm, uns bei Data Unplugged schon sehr stark an. Wie guckst, ja, du da drauf? Du hast das, finde ich, gerade schon auch immer wieder so zwischendurch reingebracht. Mhm. Wir haben noch Chancen, wir geben auch gemeinsam Gas, müssen wir auch.
Ja.
Was müssen wir aus deiner Sicht denn tun? Möglichst konkret, jetzt sprechen wir viel über Daten und KI, mhm, und haben wieder das Gefühl, abgehängt zu sein. Und nicht das Gefühl, wir sprechen auch gewisse Fakten einfach dafür. Ne? Wir haben nicht, mhm, Rechenzentren hier, die Large Language Models, die kommen nicht aus Deutschland. So, also es sind ja so ein paar Fakten, die zeigen, okay, spielen wir vielleicht doch nicht ganz vorne mit. So, aber irgendwie, mhm, müssen wir ja trotzdem nach vorne kommen. Was müssen wir aus deiner Sicht tun hier in Deutschland?
Also wir diskutieren das auch immer wieder sehr, sehr intensiv, ne? Also zum einen gilt es, glaube ich, erstmal darum, eine gewisse Offenheit zu erzeugen. Und ich habe das gerade schon mal unter dem Stichwort Internationalisierung gesehen, wirklich die Offenheit mitzubringen, zu lernen, auch wirklich zu sagen, wir wollen gemeinsam besser werden und nicht zu denken, dass das wie der Status quo schon das Beste ist, wie wir es machen können und dass nehmen wir mal das Beispiel von alten Produkten und sagen, wir haben das schon immer so gemacht. Ne? Das funktioniert nicht, sondern es machen tatsächlich auf der Welt extrem viele Leute, extrem viele Sachen auch sehr, sehr gut gerade. Mhm. Und gerade dieses Loslassen, dieses Mutigsein, das ist ein Riesenthema, was wir gerade bei uns machen. Wir nennen das bei uns unsere Führungsprinzipien Guide, Empower, Recognize. Das ist für mich tatsächlich den Mitarbeiter mutig machen, Freiraum geben, Dinge ausprobieren, auch Prozesse, die uns gerade langsam machen, die uns als Unternehmen, als Kultur nicht helfen, auch mal mutig loszulassen und als Führungskraft die Mitarbeiter darin zu bestärken, mutige Entscheidungen zu treffen und auch wirklich zu sagen, ja, das kannst du tun, das kannst du machen, weil das fängt ja in so Großkonzernen schon an mit der eigenen Selbstverwaltung und dann zu hinterfragen, wie viel von dem, was ich jeden Tag mache, ist eigentlich wirklich wertschöpfend am tatsächlichen Endprodukt für den Kunden. Und da müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und wir können das, aber das macht auch keine Führung alleine, das macht auch kein Mitarbeiter alleine, das macht auch nicht die Politik alleine, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass wir da alle gemeinsam ran müssen. Aber wir müssen halt die Erkenntnis haben, wir müssen Gas geben. Ja? Und wir nennen das immer selber Sense of Urgency. Wenn es mal irgendwie kritisch wird oder the house is burning, ja? Also wirklich auch zu sagen, wir müssen was tun, um dann die Bewegung und auch die Veränderung zu erzeugen, da kommen wir nicht drum herum.
Ja, das ist interessant. Mutig hast du gerade sehr schnell gesagt. Passt für mich sofort auf den zweiten Teil, gesagt hast. Beim ersten Teil habe ich gedacht, interessant, das hört sich auch an, wie mutig sein, vom hohen Ross runterzukommen. Oder, so hast du nämlich beschrieben, so im Sinne von, ja klar, wir dürfen stolz sein, waren wir auch immer, made in Germany und hey, so viele Weltmarktführer haben wir und wir sind die Besten, so sinngemäß, ist ja auch ein hohes Ross, ne?
Ja.
Und da irgendwie auch den Mut zu haben, das zu hinterfragen, es tut ja auch weh, ne? Also sagen, okay, auch in China oder andernorts wird jetzt auch echt gut gearbeitet, beziehungsweise die Qualität stimmt mittlerweile auch. Ja. Das ist ja nicht so leicht. Ne? Da muss man ja wirklich sagen, okay, Ego mal einmal kurz ein bisschen runter und mal schauen, ob wir wirklich noch überall vorne liegen. Und wenn nicht, müssen wir halt wieder ran.
Das ist so. Ja. Das ist so. Ob wir auf dem hohen Ross sitzen, weiß ich nicht. Die Frage ist halt, die Made in Germany Qualität, die ist auch immer noch gewertschätzt. Auch wenn ich jetzt mal international unterwegs bin, dann ist das immer noch so, das hat einen hohen Wert und wird auch in Zukunft einen hohen Wert haben. Nur der Abstand und insbesondere wenn es dann um das Mid-Preis oder das Mittelpreissegment geht, der Abstand wird halt geringer und gerade wenn man dann sieht, dass die Leute auch weniger, logischerweise aufgrund von Inflationen rund um den Globus, weniger Geld haben, das auszugeben, dann sind die immer mehr bereit, auch zu sagen, das funktioniert, das ist okay vom Qualitätslevel. Das muss jetzt nicht unbedingt 20 Jahre halten und da muss man sich halt anpassen. So, weil dann ist der Endkunde am Ende des Tages auch nicht mehr bereit, so viel Premium zu bezahlen, wie wir das in den letzten Jahren nehmen konnten. Ja. Dadurch, dass es Made in Germany war und der Entwicklung muss man sich halt anpassen. Ansonsten ist der Abstand einfach zu groß und das muss man verinnerlichen. Aber gleichzeitig bin ich überzeugt, dass wir immer noch auf die Qualität, die wir liefern, sowohl jetzt bei Hella als aber auch als deutsche Automobilindustrie extrem stolz sein dürfen.
Würdest du denn sagen, dass dieses Premium jetzt zunehmend Richtung Software geht? Weil ich stelle mir das jetzt so vor, die Qualität, okay, wird immer noch gefordert. Vielleicht sind die Menschen auch mittlerweile damit einverstanden, wenn etwas nur noch 5 Jahre her statt 10. Okay, mag sein. Aber auch so die Erwartungshaltung Richtung anderer Themen, das ist quasi das, was du als Premium empfindest, ist nicht mehr, ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel, weil wir das immer gerne sagen, sind die Spaltmaße.
Mhm.
Ja, ja. Es ist nicht mehr sozusagen der perfekte, das wirklich perfekt ist,
ja.
Sondern ist jetzt irgendwas im Bereich Software oder irgendwas anderes halt, ne? So,
ja,
oder
ja.
KI vielleicht auch. Ist das etwas, was du so sehen, unterschreiben würdest oder eher nur so in Teilen? So die Definition von Premium und was nämlich ja da dran hängt, die Marge, ne?
Ja.
Weil am Ende, wo ist die Marge? Du hast ja gesagt, Stolz Lifecycle Solutions ist so der Bereich mit der größten Marge. Wo ist die Marge am größten? Im Grunde im Premium-Bereich.
Mhm. Genau, gehen wir noch einmal in diesem Beispiel. Da gibt's, müssen wir immer ein bisschen differenzieren. Gehen wir mal auf im Bereich Lifecycle Solutions das stärkste durch Software definierte Produkt. Da sind wir wieder bei den Werkstattprodukten. Am Ende des Tages entsteht der Kundennutzen dadurch, dass wir ein Auto reparieren.
Mhm.
So, und der Premium-Aspekt dahinter ist es, die Werkstatt möglichst schnell dazu befähigen, das auch tatsächlich zu tun.
Okay.
Und je einfacher, weniger Systembrüche, je weniger Unterbrechungen er in diesem Prozess hat, desto besser.
Mhm.
Ja, und da kommt definitiv das Premium auch dann über KI-Anwendungen, auch über andere Bereiche, wo einfach die Hardware, die ist da, ist, ob die jetzt, die muss halt funktionieren. Es ist dieses Produkt, wenn man jetzt mal aufs Auto an sich schaut, da spreche ich jetzt mehr über die Privatmeinung, da ist es sehr häufig, dass natürlich Integration und jeder erwartet einfach mittlerweile, dass wenn ich mich ins Auto reinsetze, das nahtlos miteinander mit Bluetooth verknüpft ist und das kommt halt immer mehr auch dazu, dass Kaufentscheidungen aufgrund der Integration im Fahrzeug kann ich KI benutzen, ja oder nein, funktioniert. Und wenn man dann auf einmal bei BMW oder ähnliches sieht, die dann auf einmal einen Autobahnassistenten auf die veröffentlichen, mit dem man schon mal bis 130 die Hände vom Lenkrad nehmen kann und die das kamerabasiert machen, dass man nicht mehr die Hände am Lenkrad halten muss, das ist ein enormer Komfortgewinn und da differenziert sich BMW zum Beispiel auch gegenüber anderen zum aktuellen Zeitpunkt jetzt, ne? Das ändert sich natürlich, aber von Wettbewerbern und da wird auch Premium drüber definiert, bin ich definitiv überzeugt.
Okay, verstanden. Okay, das heißt, wir dürfen auch nicht zu viel vom Endprodukt, du hast deshalb auch gesagt, meine private Meinung eigentlich denken, sondern wenn du natürlich von Premium und Qualität sprichst, dann sind das mitunter auch solche Faktoren, einfach Geschwindigkeit.
Absolut.
Dann macht ja auch total Sinn, wenn man das Geschäft versteht bei euch. Verstanden. Was ist denn so das, was als nächstes passieren wird? Das ist auch eine große Frage, aber ich weiß, das hast du im Vorgespräch mal kurz gedroppt und ich habe extra gesagt, ich will gar nicht viel dazu wissen, weil ich dich jetzt im Gespräch dazu befragen möchte. Was sind so die nächsten Schritte? So, wir können das einmal, vielleicht fangen wir ganz kurz einmal an, noch vor Via Hella, was sind da so die nächsten Schritte?
Ja.
Und dann hast du aber nochmal so andere Themen daneben, sagen wir es mal so.
Mhm. Ja? Gerne. Also vor Via Hella definitiv, und ich habe die nächsten Schritte leiten sich eigentlich automatisch aus dem ab, was ich vorhin schon gesagt habe. Das heißt, globale Wettbewerbsfähigkeit, globaler werden, internationaler werden, die Megatrends, die da draußen sind im Bereich Elektrifizierung, erfolgreich sein mit chinesischen OEMs. Das sind für uns die Kernthemen, die wir in der Zukunft weitertreiben werden und weitertreiben müssen.
Ja. Heißt das, ganz kurz mal nachgehakt, dass Standorte dann rüberziehen oder Teile, Bereiche oder so?
Das ist jetzt nicht unbedingt die Intention, die damit einhergeht. Es geht mehr darum, da zu sein, wo der Kunde ist. So, okay. Und jetzt mit jedem Wachstum, wenn wir sehr erfolgreiche Produkte mit deutschen Premium-OEMs gewinnen, dann gewinnen wir die und dann sind wir beim Kunden.
Mhm.
Und es geht jetzt nicht zwangsweise darum, ein Porsche, den wir beliefern, auf einmal dann aus China zu beliefern. Das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist es, möglichst nah beim Kunden zu sein und dem Kunden das bieten, was man braucht.
Mhm.
Und das ist die Strategie, nah beim Kunden zu sein.
Mhm. Okay, verstanden. Das ist so unmittelbar das größte nächste Thema.
Genau.
Und andauernd, das ist ja schon seit Jahren läuft das natürlich, was vorangetrieben wird.
Genau.
Unmittelbar. Okay, und dann daneben, du hast kurz gesagt, gibt es noch anderes?
Genau, darüber hinaus ist halt super, super spannend, auch inspiriert durch die Data Unplugged. Also wir waren dieses Jahr hier, waren super geflasht. war mit meinen Digital Leadern hier aus dem Netzwerk, was ich vorher schon mal erlebt habe und was mich extrem fasziniert hat. Jetzt gerade sind wir ja sehr stark in dieser Welt, auch in der Konzernwelt immer, man tippt was ein in KI und es kommt am Ende des Tages wieder was raus. Und die unterschiedlichsten Vorträge, die dann in Richtung Agentifizierung und Agent AI gingen, das hat mich wahnsinnig geflasht, zu sagen, boah, kannst du eigentlich alleine hingehen und eine riesen Mannschaft beschäftigen, und habe mir dann ganz stumpf, inspiriert durch den Vortrag, mal OpenClaw installiert, mir einen Rechner gekauft, der platt ist, der nichts kaputt machen kann, und bin mal angefangen zu spielen und zu gucken, was das Teil kann und was, wo eigentlich die Grenzen liegen. Also als man erstmal angefangen ist, muss man in Ruhe mal einmal anschnallen, weil es schon relativ direkt losgelegt hat, Sachen zu installieren und so weiter. Man musste erstmal das Thema mandatieren, so ein bisschen für sich verinnerlichen. Und ich brauchte natürlich einen Use Case, den ich irgendwo einschätzen kann, einen Use Case, den ich irgendwie auch bewerten kann, ob das jetzt gut ist, was das Team von Agenten da jetzt irgendwo macht. Mhm. Und das ist logischerweise das Thema Strategie. Und das kann ich bewerten, wie gut das eigentlich ist, was da rauspurzelt. Und dementsprechend bin ich eigentlich angefangen und habe einen Use Case für mich selber privat erstmal gebaut, dass ich eine Strategieberatung gebaut habe, die komplett basierend auf KI funktioniert und eigentlich von der strategischen Fragestellung bis zum fertigen Slide Deck strategische Fragen innerhalb von einem Tag beantwortet, wo wir jetzt halt gerade, insbesondere wenn es darum geht, Wettbewerbsanalysen, Datenanalysen, Marktanalysen, Preisanalysen, immer gewisse Zeit brauchen, mit auch großen Teams oder externe Beratung beauftragen, das zu machen. Und das hat mich einfach wahnsinnig geflasht, was jetzt insbesondere seitdem die neuen Anthropic-Modelle raus sind rundum, das geht eigentlich seit Opus 4.6, kommen da extrem gute Sachen bei raus, die sich wahnsinnig gut auch vermarkten lassen aus meiner Sicht, wenn man gleichzeitig noch den richtigen Qualitätsblick drauf hat, was die KI da eigentlich rausbringt und Plausibilitätschecks macht, wo dann meine Rolle am Ende des Tages bleibt.
Mhm. Interessant, ich werde niemals auf diesen Case gekommen, um das zu testen, die Qualität zu testen. Aber macht total Sinn. Du hast ja auch Beratungs-Background tatsächlich schon gehabt. Das ist krass. Und das heißt, was du am Ende dann hast, ist zum Beispiel eine PowerPoint oder eine Präsentation unter anderem, wo irgendwo lebt die Strategie, ja, ne?
Ja.
Und das ist ja das Typische auch, jetzt ein bisschen. Ja, das ist ja zu vorurteilsbehaftet. Ja. Das ist ja nicht nur so, dass McKinsey reinkommt und PowerPoints macht. Ja, Natürlich nicht, ne? Aber trotzdem ist es jetzt konkret wahrscheinlich bei dem, was du gebaut hast, schon so. Präsentation ist so ein zentraler Teil.
Absolut.
Wenn nicht der zentralste.
Ja.
Mit entsprechender Qualität, was Visualität angeht, Format angeht und logischerweise Inhalte angeht.
Ja.
Und dennoch mal Nachhaken, wie checkst du das jetzt, die Qualität? Das heißt, du gehst das durch und sagst dir jetzt, also für einen ganz bestimmten Bereich, wo du quasi die Antwort kennst, mehr oder weniger, du wüsstest jetzt, okay, das ist jetzt richtig.
Ja.
So gehst du daran.
Ja. Natürlich habe ich mir erstmal ein paar Cases rausgesucht, wo man auch ein Stück weit plausibilisieren kann. Und die Plausibilisierungsaufgabe, die wird in Summe nicht komplett wegfallen, typischerweise mit Experten. Mhm. Aber das macht man auch mit, wenn man Strategieberater im Hause hat, macht man das mit den Kollegen genauso.
Ja.
Also diese Aufgabe fällt nicht komplett weg. So, und alle haben auch die Spieler haben ein Stück weit ihre Daseinsberechtigung, also Informationen nochmal rauszukitzeln, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Da gibt es gerade viele Artikel bei LinkedIn, McKinsey ist dead, BCG ist dead und so weiter. Das ist nicht mein Glaube. Alle werden ihre Daseinsberechtigung haben, aber der Markt wird sich wahnsinnig ändern. Und dieser Use Case, dass man insbesondere Aufgaben und der Wissensschatz, der ist einfach gewaltig, der in der KI drinsteckt, das schnell verfügbar zu machen in einer präsentablen Form und das zu hinterfragen, ist einfach ein wahnsinnig cooler Case. Mhm. Und sei es jetzt mal, wenn man sagt, wir wollen wissen, wie funktioniert der amerikanische Markt für Diagnoseprodukte, dann kriege ich innerhalb von einem Tag eine erste gute Hypothese, mit der ich sehr gut in die Validierung gehen kann, wo ich normalerweise Berater Wochen für beauftragt hätte.
Ja, so, und Preise kennen wir, Personentage sind ein paar tausend Euro mal schnell, also.
Genau.
Das wäre wenig. Du bist eigentlich schnell mal für ein kleines Projekt ein paar zigtausend weg.
Ja.
So, und wenn du dir das in Teilen sparen kannst, macht das extrem viel aus. Natürlich, ja, ja klar. Mal so kurz einmal nachgehakt. Mhm. Würdest du das eher erwarten, dass Beratungen so etwas nutzen oder die Anwender so gesehen oder die Unternehmen, die beratet werden?
Definitiv die Anwender.
Okay.
Die Berater haben natürlich auch ihre Personalmannschaft, die haben auch das Thema, dass sie natürlich sehr, sehr viele Leute haben, die auch sehr, sehr gut bezahlt sind, die auch logischerweise daran interessiert sind, diese Themen weiter zu verkaufen, und die haben auch definitiv ihre Daseinsberechtigung. Wie gesagt, will ich jetzt nicht die ganze Branche hier angreifen.
Aber das tust du ja schon. Also das ist ja nicht schwarz-weiß, ist ja nicht so, dass sie tot sind, aber ich meine, wenn man eins und eins zusammenzählt, heißt das natürlich trotzdem, dass die Probleme haben werden, auf jeden Fall noch genauso viele, sagen wir es mal so, Personentage zu verkaufen.
Das ist ja logisch, ne? Absolut, absolut. Das ist das Ziel, aber der Endanwender soll schon das Unternehmen sein. Und wenn man jetzt mal schaut, typischerweise kauft ein deutscher Mittelstand, wenn man jetzt mal die erste Zielgruppe, die ich auch angehen möchte, deutscher Mittelstand, Maschinenbauer, keine Ahnung, 50 Millionen Euro Umsatz, der holt sich in der Regel nicht eine der Top-Strategieberatungen mit den besten Informationen, die man hat, ins Haus, weil es einfach ein zu großer Kostenblock ist, um die Informationen rauszubringen. Den kann man wirklich helfen, und den Stichwort nochmal auf die Fragestellung nochmal einherzugehen. Da können wir auch, und da bin ich auch der gleichen Überzeugung, da kann ich wirklich was bewegen, auch alleine mit einem Team von Agenten. Und deswegen stehe ich da auch nicht irgendwie in Konkurrenz zum eigenen Unternehmen, zu Heller oder ähnliches, sondern ich kann Unternehmen dabei helfen, dieses Wissen und die Strategieentwicklung, was sie auch in so einer Informationsflut, in der sie sich gerade befinden, deutlich schneller zu bewältigen und damit einfach bessere Entscheidungen zu treffen, was einfach für alle gut ist. Ja, und das ist einfach cool. Ja, und das motiviert mich wahnsinnig.
100%. Das können auch so Sachen wie Due Diligence sein, nehme ich an, ne? So in die Richtung geht's wahrscheinlich. Das hängt jetzt auch vom Case ab. Du hast dich vermutlich jetzt fokussiert auf Bereiche, die du jetzt in den letzten 8 Jahren in irgendeiner Form, wo du die Plausibilität irgendwo oder vielleicht schon ein Projekt sogar mitunter auch erlebt hast, ne, so.
Genau, Due Diligence natürlich immer stark auch Finance getrieben, stark interne Daten getrieben. Plausi-Checks kann natürlich KI unglaublich gut, ne? Keine Frage. Das ist definitiv ein Thema. Mhm. Ist das Vertrauen, ist es der erste Use Case, den ich attackieren würde? Eher nicht. Mhm. Weil das Vertrauen, dass ein Mensch drüber geguckt hat, in so einer wichtigen Phase, eine Due Diligence macht man typischerweise, wenn es wirklich um alles geht.
Ja.
Da würde ich auf jeden Fall KI immer für Plausibilitätschecks nochmal schauen. Ist es wirklich sinnvoll? Definitiv würde ich das in so einem wichtigen Fall, wo so viele Millionen fließen, dafür einsetzen, ja, nicht als Haupttool, als erstes. Mhm. Da würde ich schon noch stark auf menschliche Erfahrungen und so weiter setzen. Aber wenn es wirklich darum geht, man liest aus der Zeitung, der Chinese, da gibt's ein China investiert meinetwegen jetzt auf einmal im Bereich Pharma, hat es als strategisches 5-Jahres-Thema erzeugt. Wenn ich jetzt eine Firma wäre, hier aus dem Münsterland, die Pharmaprodukte erzeugt, würde ich mich fragen, was bedeutet das denn für mich?
Ja,
so eine Frage kann man natürlich sehr schnell wieder sehr, sehr viele etliche Leute für lange Wochen dran setzen, bis man dann in 8 Wochen eine erste Indikation, eine erste Antwort hat, was bedeutet denn das?
Ja.
Das bekommt man so in einem Tag. Ja, eine erste Indikation, was muss ich eigentlich machen? Und wenn es dann wirklich darum geht, dass es schnell sein muss, dass man in der Welt, die ja immer dynamischer wird, schnell in der Entscheidung sein muss, dann kann man nicht mehr wochenlang darauf warten, bis man strategische Fragen beantwortet bekommt. Und genau das ist das Thema, wo wir alle besser werden können.
Mhm. Das macht total Sinn, weil die Welt dreht sich weiter und du bist dann vielleicht mit den Erkenntnissen einfach auch zu spät. Es hat sich wieder was im Input geändert.
Ja.
Und da musst du das alles wieder hinterfragen. Nee, Konkurrenz zu Heller gar nicht.
Ja.
Überhaupt nicht. Es ist eher offensichtliche Konkurrenz zu allen Beratungen, die da draußen also vielleicht dann ein paar Personentage weniger verkaufen können. So. Also die Nachfrage nach so etwas wird immens sein. Man würde sowas nicht komplett alleine laufen lassen, so ein Team von Agenten, die dir strategisch dann zur Seite stehen.
Klar.
Du wirst dann auch intern deine Leute am Expertenwissen einfließen lassen, aber es wird oder tut jetzt schon einiges.
Ja.
Die Disruption läuft komplett. Das Vertrauen wächst ja auch dadurch, dass wir alle privat ja auch mit KI zu tun haben. Muss man auch ganz klar sagen, anders als vor einigen Jahren, wir lassen uns jetzt auch so gesehen was von KI sagen. Das war ja auch bis vor kurzem nicht so.
Absolut.
Da war ja eine ganz andere Skepsis auch da. Jetzt lernen wir alle, dass die was können. Das wird dann wahrscheinlich, vielleicht Due Diligence vielleicht wieder so extrem. aber wird in diese Bereiche jetzt schon reingehen.
Ja.
Und das Feld bewegt sich so schnell. Du hast gerade selber gesagt, so dieses eine Modell reicht schon. Jetzt sind wir bei Fable, jetzt ja. sind wir bei und es geht immer weiter und weiter ja. und weiter. Also ja, oder was ein Tag jetzt dauert, dauert er vielleicht bald auch nur eine Stunde.
Ja.
Und die Analysen und Empfehlungen werden immer länger, komplexer, ja. besser. Ne? Also hochspannend, da jetzt früh am Ball zu sein. Du bist ja sicherlich noch früh da dran. Also ganz klar, man könnte daraus wahrscheinlich ein Unternehmen bauen. Wahrscheinlich ist das so. Weil du auch nicht mal, du könntest damit sehr lean starten. Ne? Am Ende ist ja, ja das, was du da anbietest, wiederum mit 25 Agenten, ist ja wie, also hättest ja. du Mitarbeitende.
Ja.
Aber man könnte daraus ein Unternehmen bauen, was auch sehr schnell Nachfrage hätte. Ich bin sicher,
ja. Das Unternehmen ist gebaut, ja.
Okay, das ist gebaut. Okay, das ist gut. Ja, dann darf man das schon verlinken oder ist das noch nicht?
Ja, kannst du verlinken.
Auffindbar. Wie heißt das?
www.agentconsulting.com.
Geil.
Agent-consulting.com.
Ist geil, weil also die Domain ist ja mega. Die war noch frei?
Die war noch frei.
Ja, weil Gentic Consulting wahrscheinlich nicht mehr frei, oder?
Agent, nee, richtig.
Ja, okay.
Also www.agent-consulting.com und dann als GmbH und mein Abkürzel wird sein ACG.
Mega. Das ist krass. War die wirklich frei oder hast du die günstig gekauft?
Für wenige, also weniger als dreistellig, 100 Euro oder so.
Krass. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Krass. Okay. Hammer, das verlinken wir sehr gerne. Und dann wahrscheinlich ist das jetzt gerade auch ein Thema, was wirklich eigentlich
einmal. Also ich bin jetzt erstmal, dass ich das erzähle. Also ja, ja, okay. Ich mache jetzt quasi Uncovering hier, ja.
Aber Open for Business, also man darf dich darauf ansprechen.
Man kann mich darauf ansprechen. Es gibt ein, ist alles abgesprochen, ist alles fein. Ja, und ja. Ich habe Bock loszulegen. Also Handelsregistereintrag steht, Steuernummer warte ich noch, aber heißt nicht, dass wir nicht loslegen können, ja.
Mega, wow, das ist echt, echt spannend. Und auch, dass du da einfach mal. Machen, ne? Einfach mal ja. ausprobieren. Eine alte Maschine, die du noch irgendwo hattest.
Naja, so schon eingekauft. Okay, über zum Mediamarkt.
Okay, stimmt. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Ja. So, ist ja auch ein mega Run auf diese Mini-Dinger, ne?
Ja, ja.
Diese, unglaublich explodierte Verkäufe. Und dann warst du innerhalb von, sag mal ganz kurz, einen Zeitraum. Also von Idee, lass mal machen, bis hin jetzt, wo du stehst. Das kann ja,
wann war die Data unplugged?
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, das kann ja maximal, jetzt reden wir von 8 Wochen. Wir waren Ende März.
Also ist es so, ja, sind ja 12, ich glaube 12 Wochen müssen
genau sein. Ja, jetzt sind wir Mitte Juli, boah, Wahnsinn, okay.
Und das ist wirklich, also es hat mich wirklich geflasht und ja. ich hatte auch nicht den Plan, das zu tun, sondern ich wollte für das Unternehmen die Technologie mit der Agentifizierung kennenlernen.
Ja.
Und ich bin dann einfach zur Geschäftsführung von Hella gegangen und habe gesagt, du, sorry, das ist einfach zu gut geworden.
Ja.
Das müssen wir jetzt machen. Das muss ich jetzt zumindest anbieten. Das ist ja, ich kann da einfach vielen Leuten mit helfen und ich kann auch intern damit helfen. Man muss natürlich immer aufpassen mit Interessenkonflikten und so weiter.
Ja.
Definitiv. Da lasse ich auch, da bin ich auch lieber zu genau als zu ungenau.
Ja.
Und definitiv, aber das ist einfach cool. Ja, und ich probiere es jetzt einfach aus. Ich gucke, wo die Nachfrage ist. Ich gucke, wie es anläuft. Und jetzt bin ich gerade ganz alleine, wie du sagst, bootstrapped. Also ich alles selber gemacht. Ich habe es nicht mir meine Frau gefragt, ob ich ein bisschen was investieren darf. Sie hat mich glücklicherweise machen lassen. Ja, und dementsprechend probiere ich das jetzt einfach mal aus und guck, wie es anfängt zu fliegen und dann wird man sehen, wie schnell man da auch in irgendeiner Weise dann, keine Ahnung, Technical Co-Founder, whatever, es dann braucht, ne, bin ich dann für alles offen.
Okay, meldet euch gerne, LinkedIn können wir auch finden, einfach verlinken, ne, so, dann kann man
dich
auch
einen
kurzen Weg hoffentlich erreichen. Mega Story, also freut uns natürlich auch, dass du direkt die Inspiration Data unplugged und dann, das ist jetzt vor 12, 13, 14 Wochen gewesen, das heißt, du bist wirklich direkt danach.
Am Tag, an dem gleichen Tag bin ich dann beim Mediamarkt reingelatscht und habe mir ein MacBook
gekauft. Das ist ja eine geile Story. Mega, und, also das wollen wir unterstützen und uns das auch wirklich nochmal angucken, was du da machst. Ja, und dann sprechen wir vielleicht nochmal bald mit einem Update, weil da wird sich ja schnell was tun. Einmal, klar, vor Via Hella
ja.
auf der einen Seite, ja. auch natürlich hochgradig dynamisch spannend und dann eben mit deinem Consulting-Business.
Ja.
Auch sehr, sehr spannend. Hat mich extrem gefreut, Mario. Und wir verbleiben so. Update kommt.
Cool. Hat mich auch gefreut. Danke, Bernhard.
Besten Dank.